SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Heute mit Christine Hartauer. Hallo und guten Tag. In den frühen 90er Jahren, als Netflix noch die Videokassette war, da war das Zurückspulen manchmal eine schwierige Angelegenheit. Zum Beispiel, wenn das Magnetband sich verhedderte und ein Magnetbandsalat wurde. Dass das Zurückschauen einige Risiken birgt, das merkt der Erzähler in dem neuen Buch von Roman Ehrlich. Videotime heißt es. Und es taucht tief ein in ein bayerisches Dorf in den 90ern, in dem eine Videothek eine wichtige Rolle spielt. Wir stellen das gleich vor. Zurück schaut auch die Büchergilde Gutenberg. Sie wird diese Woche 100 Jahre alt und sie ist die einzige Buchgemeinschaft, die bis heute in Deutschland existiert. Wie sie das geschafft hat, darüber sprechen wir hier im Lesenswert-Magazin. Einen Blick ins Jetzt, auf unsere Gegenwart, werfen Maxim Biller, Elfriede Jelinek und andere Autoren und Autorinnen in dem Band »Wir schon wieder, 16 jüdische Erzählungen«. Wir sprechen mit einem von ihnen, mit dem Autor und Journalisten Dimitri Kapitelmann. Zuerst aber etwas Musik einer Band, die beim Zurückschauen vielleicht auch gedacht hat, naja, es war ja nicht alles schlecht. Klar, wir haben uns bei Konzerten hinter der Bühne auch mal geprügelt, aber wir haben auch eine ganze Reihe legendärer Songs geschrieben. Die Rede ist von den Brüdern Liam und Noel Gallagher von Oasis. Sie gehen nach 15 Jahren wieder gemeinsam auf Tour. Es ist das Comeback des Jahres. Und Supersonic, einer ihrer bekanntesten Songs. Sie sterben langsam, aber sicher aus. Videotheken. Zu Hochzeiten gab es fast 5000 in ganz Deutschland. Heute sind davon laut dem Bundesverband Audiovisuelle Medien nur noch rund 50 übrig. In den 90ern auf dem Land, da war eine Videothek ein Zufluchtsort mit tausenden von Möglichkeiten, eine andere Wirklichkeit zu entdecken. Besonders reizvoll waren natürlich die Filme, für die man noch zu jung war. Das war auch der Erzähler in Roman Ehrlichs neuen Buch Videotime. Er spielt in einer namenlosen bayerischen Kleinstadt, die Ehrlichs Geburtsort Neuburg an der Donau verdächtig ähnelt. Christoph Schröder hat Videotime gelesen und mit dem Autor gesprochen.
Es beginnt auf einem Parkplatz vor einer Blechbaracke, in der einst die Träume des Ich-Erzählers von Roman Ehrlichs neuem Roman gelagert waren. Videotime. So hieß die Videothek in der bayerischen Kleinstadt, in der der Erzähler aufgewachsen ist. Dorthin fuhr der Vater in den 1990er Jahren mit seinen Kindern regelmäßig, um Videokassetten auszuleihen. Mit einem für die damaligen Verhältnisse großen technischen Aufwand kopierte der Vater die Filme auf Leerkassetten und baute sich im Keller des Mehrfamilienhauses, in dem die Familie lebte, ein illegales Raubkopienarchiv auf, gesichert durch ein Zahlenschloss, dessen Kombination der Erzähler und sein älterer Bruder selbstverständlich herausgefunden hatten. Roman Ehrlich beschreibt die Bedeutung, die das Medium Video für seinen jungen Erzähler hat, folgendermaßen.
Jede neue Kassette aus der Videothek ist für den Jungen eine Versprechung, dass da noch viel mehr ist auf der weiten Welt als die eine Wirklichkeit, die ihn umgibt. Und dann geht von diesem aufregenderen Leben aus den Filmen auch noch der Reiz des Verbotenen aus. Er schaut ja vor allem Filme, die nicht für sein Alter freigegeben sind und meint, dass man als einer, der die Prüfung dieses Schauens besteht, mit einer besonderen Macht ausgestattet dem Leben in der Kleinstadt begegnen kann.
Videotime ist ein brillanter, überraschender und vor allem unter der Oberfläche einer bundesdeutschen Kleinstadtkindheit und Jugend höchst unheimlicher Roman. Das Buch hat drei Erzählebenen. In der Gegenwart kehrt der erwachsene Ich-Erzähler in seine Heimatstadt zurück, um nach seinem kranken Vater zu sehen, der die Mutter fortgeschickt hat und eine prekäre Außenseiterexistenz führt. Der erwachsene Mann streift durch die Straßen und jeder Ort, den er passiert, ein Spielplatz, ein Wohnblock, eine Turnhalle oder eben auch der nun leerstehende Videotime-Blechcontainer, lösen bei ihm Erinnerungsschübe aus. Zudem scheint es, als würde sich sein Bewusstsein im Lauf des sehr heißen Tages nach und nach trüben. Die dritte Erzählebene ist die präzise und auch ausführliche Beschreibung von Filmen, die der Junge einst gesehen hat, heimlich zumeist, mit Freunden oder auch mit seinem älteren Bruder. Die Bandbreite reicht von Die unendliche Geschichte über Total Recall bis hin zu The Devil in Miss Jones, einem 1973 gedrehten Arthouse-Porno, der heute ikonisch ist. Das Staunenswerte an diesem Buch ist die Raffinesse, mit der Roman Ehrlich diese drei Ebenen schlüssig und bis zur Unkenntlichkeit miteinander verschwimmen lässt, so lange, bis das eigentlich unscheinbare Setting eines Aufwachsens in der klassischen bundesrepublikanischen Vater-Mutter-Zwei-Kinder-Sicherheit in ein diffuses Licht des Dämonischen getaucht ist. Zu dieser Dämonie des Alltags tragen der Vater, ein Kind der Kriegsgeneration, und sein Gebaren in der Familie wesentlich bei. Seinen älteren Sohn drillt er in endlosen Tennistrainingseinheiten so lange, bis er sich verletzt. Seine übergewichtige Frau demütigt er gewohnheitsmäßig, seinen jüngsten Sohn, den übergewichtigen und unsportlichen Ich-Erzähler, straft er mit Missachtung.
Diese Unbarmherzigkeit ist ein Erbe der vorangegangenen Vätergeneration. Im Buch wird es auch an einer Stelle explizit gemacht, dass der Vater sozusagen in direkter Linie von der Gewalt abstammt. Er hat eben keinen anderen Zugang als den militärischen, selbst zu seiner eigenen Familie. Dem Erzähler dämmert irgendwann, dass all die Filme aus der Videothek sehr gut zu diesem Zugang gepasst haben. Also dass sie vor allem für Jungs und Männer gemacht waren und dass in ihnen auch ständig ein patriarchales Kräfte- und Machtverhältnis mit aller Gewalt aufrechterhalten wird.
Es gibt großartige Szenen in Videotime, die man so tatsächlich noch nicht gelesen haben dürfte. Nur ein Beispiel. Als der Ich-Erzähler sein Schulpraktikum bei einem Fernsehtechniker, wo sonst, absolviert, besteht seine erste Aufgabe darin, eine riesige Menge an Fernbedienungen aufzuschrauben und mit Methylalkohol und Wattestäbchen von dem Schmutz zu befreien, der die Geräte funktionsunfähig gemacht hat. Popel, Nikotin, Hundespeichel, Pfefferminzlikör. Dieser Roman ist voll von Geheimfächern, verschlossenen Räumen und glatten Oberflächen, unter denen das Unappetitliche lauert. Zugleich ist Videotime auch der Abgesang auf ein Medium, die Hommage an die Gestaltungsmacht kindlicher Fantasie und eine Reflexion über den Entstehungsprozess von Erinnerungen. Roman Ehrlich sagt darüber:
Im Kern des Buches steht die Erkenntnis, dass wir Fiktionen erschaffen, wenn wir uns erinnern. Und das Erinnern deshalb immer auch eine Frage des Glaubens an die fantastischen Gestalten und Ereignisse dieser Fiktionen ist.
Videotime gehört zu den Höhepunkten der deutschsprachigen Literatur der vergangenen Jahre. Ein Roman, der auf vielen Ebenen zeigt, welchen Einfluss Prägungen unterschiedlicher Art durch die Jahrzehnte hindurch auf Menschen haben. Ein indirektes und dennoch scharf gezeichnetes Epochenbild. Und ein Buch, das die Kunst und ihre Wirkmacht ernst nimmt. Im Klappentext steht zu lesen, dass die Familie des Autors nicht mit den Figuren im Roman verwandt sei. Das ist eine beruhigende Nachricht,
findet Christoph Schröder. Er hat uns das neue Buch von Roman Ehrlich vorgestellt. Videotime heißt es und es ist bei S. Fischer erschienen. Der Erzähler bei Roman Ehrlich hat keine guten Erinnerungen an die Vergangenheit. Anders die Oasis-Brüder mit Don't Look Back in Anger. Wir schon wieder, 16 jüdische Erzählungen. So heißt ein Band, den Dana von Sofrin gerade im Rowohlt Verlag herausgegeben hat. Die Herausgeberin stellt sich vor, wie ihre 16 Autorinnen und Autoren in einem Hinterzimmer sitzen und sich streiten. Alle sind sie jüdisch sozialisiert. Mit dabei sind Elfriede Jelinek, Dana Vohwinkel, Eva Menasse und Maxim Biller und der Journalist und Autor Dimitri Kapitelmann. In seinen Romanen »Eine Formalie in Kiew« oder »Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters« setzt er sich mit seiner jüdisch-ukrainischen Herkunft auseinander. Jetzt, in seinem Text in der Anthologie »Wir schon wieder«, schreibt er über 13 tote Nachbarinnen, denen er sich langsam angenähert hat. Darüber spreche ich jetzt im Lesenswert-Magazin auch mit ihm. Hallo Dimitri Kapitelmann.
Hallo.
Diese 13 toten Nachbarinnen, wer sind diese Frauen?
Das sind Frauen, die im Ravensbrücker Konzentrationslager umgekommen sind. Es war auch ein Frauen-KZ. Also natürlich nicht nur sie, aber sie sind sinnbildlich für die dort Gestorbenen aufgestellt.
Genau, stehen heißt, sind Bronzefiguren.
Und sie,
und sie stehen in Berlin Mitte, ein Holocaust-Mahnmal, also eins, was vielleicht vielen, glaube ich, nicht so geläufig ist. Ich glaube, wenn die Leute an Holocaust-Mahnmal in Berlin denken, denken sie an das andere große Feld. Aber diese 13 Bronzefrauen, die sind, glaube ich, eher nicht so bekannt. Und sie sind quasi ihre Nachbarinnen, weil sie in der Gegend in Berlin-Mitte leben und an ihnen täglich vorbeikommen. Also sie beschreiben in ihrem Text, dass sie sie anfangs gemieden haben. Dann haben sie sich ihnen langsam angenähert. Und das Erste, was sie diesen Bronzestatuen erzählt haben, quasi zur Begrüßung, war ein Witz. Warum gerade ein Witz?
Also der erste Teil der Antwort führt eigentlich zu einem, wie ich finde, grundjüdischen Dilemma in Deutschland besonders. Denn einerseits, um hier leben zu können, muss man natürlich bis zu einem gewissen Grad die Vergangenheit sein lassen und ausblenden. Sonst wird man todtraurig und verrückt. Gleichzeitig, gerade jetzt in der Zeit, da die Rechtspopulisten so erfolgreich sind, da man in Ostdeutschland mit der Parole Schluss mit dem Schuldkult Wahlen gewinnen kann, ist man aber doch oft genug gezwungen, diese Dinge gegenwärtig zu machen und zu erinnern, dass es da immer noch dieses größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte gibt. Und das ist eine gewisse Falle, in der ich mich da manchmal ertappe. Das ist auch der Grund, warum ich zu Beginn dieses Denkmal nicht so an mich heranlassen möchte. Wie gegenwärtig will man denn die Shoah haben, auch als Jude in Deutschland, und die Erinnerung dran, wenn man sie einmal wirklich körperlich jeden Tag vor Augen hat? Das ist der erste Teil der Antwort, und der zweite führt mich zu einem anderen Trauma, das ich nämlich genau in dem Studio erlebt habe, in dem wir jetzt gerade unser Interview aufzeichnen. Damals war ich ein ganz unschuldiger kleiner Welpe. Wir sprechen vom Jahr 2016, und ich habe versucht, in einer Live-Sendung hier einen Witz zu erzählen, einen auch sowjetischen Judenwitz. Ich habe eiskalt die Pointe vergessen. Das heißt, heute ist hoffentlich der große Tag der Katharsis. Und zwar, was ich tue, als ich dann endlich den Mut finde, mir dieses Denkmal mal meine Nachbarin kennenzulernen, erzähle ich Ihnen einen Corona-Witz. Mhm. Und dieser Corona-Witz geht so: Treffen sich zwei Juden nach dem Lockdown in der Pizzeria. Sagt der Erste, er bestellt der Erste eine Pizza und der Zweite einen Salat. Dann fragt er: Herrschel, warum denn ein Salat? Wir sind doch in der Pizzeria. Dann sagt der Zweite, so zeigt so auf seinen Bauch: Siehst du das? Das ist alles Corona. Dann sagt der Erste wieder: Ach so, ja, okay. Dann ist Herrschel ein bisschen gekränkt, also der Zweite, und sagt: Naja, du könntest ja auch sagen, dass es nicht stimmt, dass ich zugenommen habe. Der Erste überlegt und sagt: Ja, aber dann wäre ich ein Corona-Leugner.
Okay, die Pointe haben Sie diesmal nicht vergessen. Ja, aber warum gerade der Witz? Oder warum gerade dieser Witz? Hat es Ihnen irgendwie geholfen, diese Distanz zu diesen Bronzestatuen zu überbrücken? Oder was hatte das vielleicht auch für Sie für einen psychischen Effekt? Weil die Bronzestatuen könnten natürlich nicht so richtig darauf reagieren, wie ich jetzt auf diesen Witz. Aber das heißt, dieser Witz war ja eigentlich etwas, was Sie eher für sich erzählt haben, oder?
Ich weiß, es klingt sehr wie ein Klischee und ich kann es selber nicht mehr hören, aber es gibt schon einen Grund, dass die Juden über so viele Jahrhunderte, während sie beinahe ausgestorben sind, Witze gerissen haben. Ich bin ganz fest überzeugt davon, dass es eine der besten Überlebensstrategien, die ein Mensch haben kann.
Sie haben vorhin gesagt, als Jude in Deutschland müsste man aufpassen, dass man irgendwie nicht todtraurig und verrückt wird. Jetzt der 7. Oktober hat das wahrscheinlich nochmal verstärkt, weil dieser terroristische Anschlag, dieses Attentat der Hamas auf Israel hat das Leben von Juden und Jüdinnen weltweit auf einen Schlag verändert. Also sie werden attackiert, bedroht, sie werden als ganzes Kollektiv angegriffen. Es gibt eine heftige Zunahme von Antisemitismus und irgendwie scheint es so, hätten sie keinen wirklichen Ort mehr auf dieser Welt. Kann dieses Buch, diese Anthologie ein Ort sein, wo man sich eben austauscht, wo man sich Gehör verschafft?
Also ich verstehe die Frage, aber sie bringt so gewisse Ebenen zusammen, die nicht unbedingt zusammengehören. Ich würde das in dem Begriff jüdische Erzählung zuerst das Erzählung betonen. Und dann das Jüdische, nicht um mich irgendwie besonders hier aufzuspielen, sondern es sind eben lediglich Erzählungen. Das andere Thema, was Sie zu Beginn angesprochen haben, ist eine Kriegssituation, in der ja auch Israel jetzt angreift. Also auch das ist ein ganz seltsames Gefühl, dass auch dieses Land sich schuldig macht. Wieso ich das so betone, Erzählungen bleiben dann Erzählungen. Sie sind eigenwillig, sie sind größtenteils fiktiv, teilweise fiktiv. Was sie aber tun können, ist bestenfalls einen Menschen berühren. Auch in politischen Fragen, in Überzeugungen, in Ideologie, wo man verhärtet scheint. Gerade weil sich die Anthologie teilweise auch sehr widerspricht, hat sie eine große politische Funktion, indem die Menschen die Dinge, an die sie glauben oder nicht glauben, auf eine andere Form verarbeiten und erzählt bekommen. Aber es sind Texte, es ist nicht Politik, also das wird keiner der Geiseln befreien.
Aber gleichzeitig habe
Wenn ich aber noch eine Sache anfügen darf, also zum Beispiel der Text, den ich wahnsinnig gern mag in dem Band, ist der von Dana Sofrin, wo sie zum Beispiel auch von den Israelreisen ihres Vaters erzählt, der aus irgendeinem Grund glaubt, dass in Israel furchtbarer Kaffeesahnemangel herrsche. Und deswegen einen riesigen Koffer mit irgendwelchen Ja-Produkten ins heilige Land schleppt und dann alle Verwandten, weil sie auch gerührt sind von dieser völlig unnötigen Geste, so tun ihm zuliebe, als wären das tatsächlich total ersehnte Dinge, diese Kaffeesahne von Aldi. Mich hat dieser Text mit einer ganz großen, schönen, traurigen Begeisterung zurückgelassen. Das hilft mir, so dieses irgendwie wieder emotional zu leben, erweckt werden. Das hilft mir dann, mich den anderen Dingen zu stellen, mit denen wir halt so in der Gegenwart konfrontiert sind. Ich glaube, ich spreche da jetzt auch eher als Leser und gar nicht so sehr als Autor.
Genau, aber genau für solche Texte ist ja das Format Buch eigentlich der ideale Rahmen, weil sie können erstmal da sein und existieren und es gibt niemand, der sie niederbrüllt. Oder bedroht.
Absolut.
Oder so. Und das meinte ich mit diesem auch Ort, quasi das Buch als Ort, wo auch, was Sie auch beschrieben haben, sehr unterschiedliche Positionen ja auch durchaus vorkommen in dem Buch, auch, glaube ich, auch sehr streitbare Ansichten, wo auch wirklich auch der Bogen sehr weit aufgemacht wird. Es gibt Autoren, die schreiben auch über den Krieg Russlands gegen die Ukraine, bringen das noch mit rein, das Thema. Und da ist eben Raum dafür, ohne dass gleich irgendjemand kommt und ja, eben niederbrüllt, so dieses ganze Projekt.
Ja, das stimmt. Also dann entschuldige ich mich für meine Begriffsstutzigkeit. Aber auch das ist ja eine Funktion von Büchern, dass sie die intellektuelle Ruhe schafft, über die Dinge zu sprechen, über die sonst geschrien werden würde.
Herr Kapitelmann, Sie waren vor 10 Jahren etwa mit Ihrem Vater in Israel und damals hat Ihr Vater gesagt, es werde nie Frieden, ich zitiere, nie Frieden mit den Arabern geben und auch Deutschland werde nie aufhören, Juden zu hassen. Und damals, vor 10 Jahren, hatten Sie so die Haltung, eben nicht so denken wollen zu wollen wie Ihr Vater und haben diese gesamte Reise mit Ihrem Vater in Ihrem Roman Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters verarbeitet. Wie sehen Sie das jetzt? Sie verwenden auch den Begriff desillusioniert. Wie sehen Sie das jetzt, heute nach dem 7. Oktober?
Also ich bin in gewisser Weise desillusioniert. Ich finde, dass sowohl Israel als auch seine Nachbarn einfach in Gewalt scheitern. Ich bin auch sehr enttäuscht von der deutschen Gesellschaft, ganz besonders von dem, was sich links nennt und jetzt die Hamas als große emanzipatorische Hoffnung preist. Also insbesondere meine Probleme mit der deutschen Gesellschaft und deutschen Politik sind älter als das. Die AfD war auch vor dem 7. Oktober im Aufschwung. Nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle hat die AfD einen Stimmenzuwachs in Sachsen-Anhalt. Und ich kann so weitergehen, ich kann zu den NSU-Morden gehen, auf die ein rechtsextremer Verfassungsschutzchef folgte. Ich kann zu meiner Jugend zurückgehen, im Leipziger Plappenbau, voller Neonazi-Gewalt. Bei mir hat es auch sehr geklingelt bei dem Essay von Eva Menasse, die über die Causa Aiwanger gesprochen hat. Das war für mich einer der frustrierendsten politischen Ereignisse überhaupt, dass Aiwanger da mit dieser völlig unbefriedigenden, saloppen, hingeschmierten Scheißantwort stellvertretender Ministerpräsident von Bayern bleiben konnte. Also für manche Leute ist das nur eine Kontroverse, für mich ist das etwas, was mich über Jahre begleitet. Aber ich liebe eben trotzdem die Menschen und daher, selbst wenn ich wollte, so ganz desillusionieren kann ich nicht.
Der Autor Dimitri Kapitelmann. Lesen von ihm kann man seinen Text Die 13 toten Nachbarinnen, die findet man mit Texten weiterer Autoren und Autorinnen in der Anthologie Wir schon wieder, 16 jüdische Erzählungen. Herausgegeben hat den Band die Autorin Dana von Suffrin und diese Anthologie ist im Rowohlt Verlag erschienen. Dimitri Kapitelmann, danke für das Gespräch.
Ich habe zu danken.
I don't need a reason for what I became. I've got these excuses. They're tired and lame. I don't need a pardon. No, 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 no. There's no one left to blame. Leaving the table, I'm out of the game. I'm leaving the table. I'm out of the game.
Sie war eine scharfsinnige Beobachterin, die Journalistin und Autorin Joan Didion. In ihren Essays sezierte sie die US-amerikanische Gesellschaft und die Politik. Sie schrieb über Rassismus und die Klassengesellschaft und sie reiste durch die USA und beschrieb die Bruchlinien in ihrem Land. Auch über Popkultur, Einkaufszentren, Mode und Künstlerinnen machte sie sich ihre feinsinnigen Gedanken. Ich schreibe ausschließlich, um herauszufinden, was ich denke, was ich anschaue, was ich sehe und was das bedeutet. So beschreibt Joan Didion Mitte der 70er das, was sie tut. 2021 ist sie im Alter von 87 Jahren gestorben. Neben ihren vielen Essays und Reportagen geht fast schon unter, dass sie auch Romane geschrieben hat, um genau zu sein, 5 Stück. Einer davon erscheint jetzt in einer Neuübersetzung von Antje Ravik-Strubel. Demokratie ist der große Titel. Warum es sich lohnt, dieses Buch gerade jetzt wiederzulesen, weiß Nina Wolf.
Es ist eine Szene, die sich ins Gedächtnis einbrennt.
Da spricht ein Waffenhändler und erzählt seiner Geliebten von ganz romantischen Inseln im Pazifik und er beschreibt so ein Bild vom rosa Himmel und Sonnenaufgängen und nach ein paar Zeilen begreift man, dass er eigentlich Atolle beschreibt, auf denen Atomtests stattfanden.
So beginnt Didions Demokratie. Die Anfangsszene, die Übersetzerin Antje Ravik-Strubel hier beschreibt, ist dabei emblematisch für den ganzen Roman. Hinter dem, was oberflächlich glatt und schön scheint, verbergen sich dunkle Realitäten und moralische Abgründe, gesellschaftlich und, ganz besonders, politisch. Antje Ravik-Strubel übersetzte schon viele Joan Didion-Werke ins Deutsche. Zum Roman Demokratie hat die Übersetzerin, Autorin und deutsche Buchpreisträgerin ein ganz besonderes Verhältnis.
Demokratie war der Roman, mit dem ich Joan Didion eigentlich entdeckt habe.
Besonders auch die Form. Es ist kein klassischer, von vorne nach hinten erzählter Roman.
Es ist eigentlich die Recherche einer Journalistin und im Mittelpunkt dieser Recherche steht Ines Victor, die Frau eines Senators, der dann auch für die Präsidentschaft in den USA kandidiert. Diese Recherche ist aber natürlich eine fiktive Recherche. Also Joan Didion ist die Erzählerin, die Journalistin, die den Fall quasi recherchiert. Und es geht um Ines Victor im Zentrum und es geht um ihre Beziehung zu Jack Lovett, dem Waffenhändler. Also sie hat eine Affäre mit ihm, die dauert aber schon seit sie 17 Jahre alt ist. Eigentlich sind es intensive Figurenporträts, über die mir etwas auch über die amerikanische Gesellschaft erzählt wird.
Der Roman erzählt von Familientragödien, Drogen, Skandalen, sogar Mord. All das entspinnt sich vor einem hochpolitischen Hintergrund. Ines Victor ist der Angelpunkt des Geschehens, die Gattin des Präsidentschaftskandidaten. Es ist 1975. Demokratie spielt vor der Kulisse des endenden Vietnamkriegs. Auf Hawaii, in New York, in Jakarta. Demokratie. Was für ein opulenter Titel für einen Roman. Mit Blick auf den laufenden US-Wahlkampf ist dieses große Wort ein Schlüssel, ja vielleicht sogar ein Kampfbegriff. 1984 erschien Didiens Roman erstmals, nun in Neuübersetzung im Ullstein Verlag. Sehr passend zum Zeitgeschehen, findet Strubel.
Also zum einen, der Titel Demokratie ist ja auch ironisch letztendlich gemeint. Sie beschreibt eigentlich die Schattenräume der amerikanischen Politik, wenn man so will. Also diese Machenschaften, die im Hintergrund abliefen, auch zu Ende des Vietnamkriegs, die durch diesen Waffenhändler irgendwie deutlich werden. Man sieht einen ganz desillusionierten Standpunkt. Also sie blickt nicht besonders optimistisch auf diese Gesellschaftsform. Gleichzeitig, und das ist bei Didion aber auch immer der Fall, sagt sie aber, dass es eben quasi eine Verpflichtung gibt, über die Schwachstellen und diese Schattenräume unbedingt zu reden, wenn man denn in einer Demokratie leben will. Und daran, finde ich, erinnert auch dieser Roman wieder.
Didiens sehr präzise Sprache, die Reduktion und den Rhythmus übertrug Strubel gekonnt ins Deutsche. Das sei nicht ganz einfach, meint die Übersetzerin, ohne dass es eckig oder holprig wirke.
Das ist das eine. Das andere ist, dass Didion ihre Figuren hauptsächlich dadurch charakterisiert, wie sie sprechen. Also eins der wesentlichen Gegenstände von Didion ist eigentlich die Sprache und auch die Frage, wie wir sprechen. Und ihre Dialoge sind so gestaltet, dass man eigentlich in diesem Sprechen der Figuren den Kern der Figuren versteht.
Die Sprache. Sie ist Didions und Strubels Arbeitswerkzeug. Und Didions Überlegungen zur Sprache sind es, die mit Blick auf den US-Wahlkampf zwischen Trump und Harris nochmal besonders an Bedeutung gewinnen. Denn die politische Rhetorik und ihre Verrohung war etwas, das Didion schon zu Lebzeiten thematisierte.
Sie war eine der ersten, die die Verrohung dieser politischen Sprache eigentlich auch mit Newt Gingrich beobachtet hat und vor dieser zunehmenden Popularisierung in den 80ern schon gewarnt hat.
Wie die 2021 in New York verstorbene Didion den aktuellen Wahlkampf und die politische Lage in den USA wohl bewertet hätte? Darauf gibt es keine klare Antwort. Ganz Didion-typisch. Im Vorwort zum Roman schreibt Strubel, Didion zu lesen bedeute, sich einer Sache nicht mehr so sicher zu sein. Sie war eine Autorin mit skeptischem Blick. Didions Texte geben keine klaren Antworten, sondern stellen die richtigen Fragen, sagt ihre Übersetzerin.
Das war einfach Didions Methode, sich selbst zum Seismographen zu machen für etwas, was sie beobachtet und das dann in Frage zu stellen. Also an sich ein Gefühl zu bemerken, was sie dann ins Gesellschaftliche hinein überträgt und das dann in Frage zu stellen. Und ich glaube, sie war ganz grundsätzlich ein total desillusionierter Mensch. Also sie hat gesagt, es gibt sowieso sozusagen keinen Fortschritt in dem Sinne, dass irgendwann alles viel besser ist. Aber gerade aus dieser Sicht hat sie eben diese Verpflichtung abgeleitet, sich das eigene Denken genau anzugucken und auch die eigenen Vorurteile und was damit alles zusammenhängt anzugucken. Also ganz krass, sie hat irgendwie gesagt, jede Gesellschaft ist fehlerhaft, jede Form von Gesellschaft, weil das Herz der Finsternis den Menschen im Blut liegt. Also alles, was Menschen irgendwie tun, da gibt es immer Fehler und deswegen müssen wir sie genau angucken.
Didion fordert ihre Leser und Leserinnen auf, kritisch zu bleiben und sich nicht mit den einfachen Antworten zufrieden zu geben. Oder, wie Antje Ravik-Strubel in ihrem Vorwort schreibt, Didion geht nicht davon aus, dass etwas ist, wie es scheint. Es ist eine Botschaft von ungebrochener Relevanz. Demokratie erinnert daran, sich mit den unbequemen Wahrheiten auseinanderzusetzen. Eine Aufgabe, die 40 Jahre nach Ersterscheinen des Romans genauso ungebrochen wichtig bleibt. Damals wie heute.
Was für ein Glück also, dass dieser Roman von John Didion jetzt in einer Neuübersetzung erscheint, findet Nina Wolf. Demokratie ist im Ullstein Verlag erschienen. Und der Vietnamkrieg, der findet sich nicht nur in Filmen und Büchern wieder, auch musikalisch haben sich zahlreiche Musiker und Musikerinnen gegen diesen Krieg gestellt. So auch Aretha Franklin in ihrem Song Chain of Fools. Chain, chain, chain.
I'm
Wir bleiben in den USA, hier im Lesenswert-Magazin. Was wir über die Native Americans, die US-amerikanischen Ureinwohner, wissen, ist bis heute geprägt von vielen Klischees. Karl-May-Romane, US-Western und Winnetou-Filme aus den 1960er Jahren, sie zeigen oft ein nostalgisches Bild der Native Americans. Oder sie stilisieren sie als Bösewichte, nur aus der Perspektive der Weißen. Ein ganz anderes Bild möchte der Autor Tommy Orange schaffen. Er hat selbst einen indigenen Vater und ist Mitglied der Cheyenne und des Arapaho-Stammes. Sein erster Roman, Dort, Dort, war ein Bestseller. Jetzt erscheint sein zweites Buch, das an das erste anknüpft, Verlorene Sterne. Claudia Fuchs hat es gelesen.
Verlorene Sterne erzählt die Vorgeschichte zu seinem ersten Roman, Dort, Dort, und ist zugleich die Fortsetzung. Der Autor entwirft über 7 Generationen hinweg eine Familiengeschichte, die durch Erfahrungen von Unterdrückung, Landraub und Sucht geprägt ist. Historischer Ausgangspunkt von Tommy Oranges Roman ist das Massaker von Sand Creek in Colorado, wo im November 1864 Milizen 180 Cheyenne und Arapaho-Indianer in ihrem Winterlager niedermetzelten, die meisten davon Frauen und Kinder. Einer der wenigen Überlebenden ist Jude Starr, der gemeinsam mit einem jungen Stammesbruder vor der US-Kavallerie in ihren blauen Uniformen fliehen kann.
Ich meinte, Vögel zu hören, kurz bevor es hell wurde. Nachdem ich aufgeschreckt war, voller Angst vor Männern, so weiß, dass sie blau wirkten. Ich hatte oft Träume von blauen Männern mit blauem Atem. Das Vogelgezwitscher wurde zum Quietschen träger Räder, als im Morgengrauen Gebirgsschützen auf unser Lager zurollten.
Die Erfahrung des brutalen Massakers schreibt sich in Körper und Psyche der Kinder, Enkel und Urenkel ein. Mit seinem Erstlingserfolg Dort, Dort hat Orange ein Thema gefunden, das bisher kaum literarisch bearbeitet wurde, das Leben der indigenen Amerikaner in den Städten. Von den etwa 5 Millionen Native Americans leben heute ca. 70% in Städten, nicht in Reservaten. Wie sie dort leben und warum sich die immer gleichen Probleme von Identitätssuche, Sucht und familiärer Instabilität über Generationen fortsetzen, ist das Thema von Oranges zweitem Roman. Aber bevor er in seinem aktuellen Roman in der Gegenwart ankommt, blättert er an den Beispielen von Jude Starrs Sohn und der Tochter eines Stammesbruders die deprimierende Geschichte ihrer Nachkommen über die folgenden 150 Jahre auf. Wesentliche Wegmarken sind die Internierung einer Gruppe von Indianern in einer Gefängnisfestung in Florida und die Einrichtung der später berüchtigten Indianerinternate. Jude Starrs Sohn gehört zu den Schülern des ersten Internats, das 1879 in Pennsylvania gegründet wurde.
Er hegt den Verdacht, dass sich noch etwas Schlimmeres unter seinen schlimmsten Erinnerungen an die Schule verbirgt. Unter den Haarschnitten und dem Abbürsten, den Märschen, den Prügeln, dem Hunger und dem Arrest und den zahllosen Bloßstellungen, weil er Indianer blieb. Während sie sich fortwährend bemühten, ihn zu bilden, zu christianisieren, zu zivilisieren. Selbst manche der anderen Indianerkinder hänselten ihn, weil er halb weiß war.
Dass die Kinder aus Verbindungen zwischen Indianern und weißen Amerikanern besonderen Anfeindungen ausgesetzt sind, zieht sich als Thema durch den Roman, bleibt aber im Wagen. Tommy Orange führt Beispiele der verfehlten US-Politik gegenüber der indigenen Bevölkerung im ersten Teil des Romans auf 115 Seiten quasi im Schnelldurchlauf mit verschiedenen ProtagonistInnen an, die aber so rasch durch die Jahrzehnte wechseln, dass man den Überblick verliert. Als Personen sind sie kaum ausgearbeitet, weil sie zu bloßen Bedeutungsträgern schrumpfen. Der Autor streift viele wichtige Themen, bleibt aber durch die zeitliche Straffung an der Oberfläche. Im zweiten Teil des Romans mit dem Titel nach 2018 wird die Geschichte des jungen Orville Redfeather weiter erzählt, der am Ende von Dort, Dort auf einem Powwow-Festival angeschossen wurde. Nachdem bereits Orvilles Vorfahren Laudanum, Mescalin und Alkohol konsumierten, wird auch er als Teenager abhängig von Schmerzmitteln. In einem Nebenstrang der Geschichte driftet der Schüler zeitweise in die Dealer-Szene ab, weil der Vater eines Schulfreundes illegal Drogen im heimischen Labor herstellt, die Orville dann verkauft. Orvilles jüngster Bruder Loney hält zwar durch bis zum Highschool-Abschluss, aber den Schritt ins bürgerliche amerikanische Leben macht er nicht. Jahrelang bleibt der Junge verschwunden, ohne Kontakt zur Familie. Im letzten Kapitel, Unzustellbar, lesen wir seinen 6-seitigen Brief als erstes Lebenszeichen.
Ich habe gelebt wie die Indigenen damals, als unsere Welt das erste Mal untergegangen ist. Frei sein und umherziehen und alles verstehen, Nur das wollte ich. Ich war kein guter Mensch, habe nichts zur Gesellschaft beigetragen. Aber andererseits auch nichts zu den Arschlochkonzernen und der US-Regierung, die mehr Leben zerstören, als man zählen kann.
Auch wenn der Roman bisweilen unter inhaltlicher Überfrachtung leidet, wird er seinem aufklärerischen Anspruch gerecht. Durch seine historischen Bezüge regt er dazu an, sich die oft vergessenen Grausamkeiten bewusst zu machen, die mit der Vertreibung der Indigenen verbunden waren. Allein das ist Grund genug, um Verlorene Sterne zu empfehlen.
Sagt Claudia Fuchs. Verlorene Sterne von Tommy Orange ist bei Hansa Berlin erschienen, inklusive einer Playlist des Autors. Darunter ist ein Song, der fast so heißt wie sein neues Buch Wandering Star von Portishead. Schöne, künstlerisch gestaltete Bücher zu einem fairen Preis. Mit diesem Ziel wurde vor 100 Jahren die Büchergilde Gutenberg gegründet. Ende August 1924 von deutschen Buchdruckern in Leipzig. Von Menschen also, die ein Auge für schöne und hochwertige Bücher haben. Bis heute ist das auch das Markenzeichen der Büchergilde. Leinenbindung, Cover gestaltet von Illustratoren und Künstlerinnen für ausgewählte aktuelle Titel, die man nur erhält, wenn man Mitglied der Büchergilde ist. Die Büchergilde ist die einzige Buchgemeinschaft, die sich bis heute in Deutschland gehalten hat. Wie sie das geschafft hat und was in Zukunft ansteht, darüber spreche ich mit Alexander Elzpass, Geschäftsführer der Büchergilde. Guten Tag.
Guten Tag.
Der erste Titel, der von der Büchergilde veröffentlicht wurde, das war ein Erzählband von Mark Twain mit heiteren Augen, heißt dieser Band. Warum war das der perfekte erste Titel?
Die Büchergilde bzw. die Buchdrucker, die die Büchergilde am 29. August in Leipzig aus der Taufe gehoben haben, wollten, so beschreibt es auch Ernst Pretzang im Vorwort dieses allerersten je in der Büchergilde erschienenen Buches, ihre Leserschaft mit auf eine Reise nehmen. Und die Geschichten von Mark Twain, die in dem Band enthalten sind, sind im Prinzip eine literarische Reise, mit dem die Büchergilde sozusagen auf ihre Jungfernfahrt, wie Pretzang schreibt, gestartet ist. Deshalb Mark Twain.
Dieser Band erscheint jetzt auch in einer Neuauflage, also geprägtes rotes Leinen, Fadenheftung, Farbschnitt und ein Lesebändchen, alles, was das bibliophile Herz sich wünscht. Und der erste Cheflektor der Büchergilde, Ernst Pretzang, Sie haben ihn eben erwähnt, der hat damals auch im Vorwort dieses Bandes über die Idee hinter der Büchergilde geschrieben, ich zitiere, Bücher geben, die Freude machen, Bücher vollen guten Geistes und von schöner Gestalt, also schöner Inhalt und schöne Form, das klingt eigentlich sehr bildungsbürgerlich, aber man wollte ja nicht nur die bürgerlichen Leser erreichen, oder?
Sie sprachen die Buchdrucker ja auch schon an, die ein Auge für die schönen Bücher haben und hatten. Sie hatten aber auch einen Sinn für ihresgleichen im Sinne von zu ermöglichen, dass auch Menschen, die wir heute vielleicht als bildungsfern bezeichnen würden, damals sprach man von der Arbeiterschaft, sich diese Bücher, diese schönen Bücher auch leisten können, auch mit dem Ziel, Bildung in Schichten zu tragen, wo sie vielleicht nicht ganz so selbstverständlich zu der Zeit auch angesiedelt war.
War das etwas Revolutionäres, könnte man das so sagen?
Es ist ein Teil der Arbeiterbewegung, ob revolutionär, aber mit Sicherheit ein durchaus außergewöhnlicher Ansatz, auf den wir auch ein bisschen historisch, wenn man so sagen darf, stolz sind, ja.
Die Büchergilde feiert jetzt, Sie sagten es eben, historisch ihren 100. Geburtstag und das trotz ihrer wechselhaften Geschichte. Ich skizziere diese mal. Sie wurde also in Leipzig gegründet, das hatten wir schon erwähnt, und ist dann nach Berlin übersiedelt. 1933 hat die SA den Büchergildesitz in Berlin besetzt. Die Deutsche Arbeitsfront übernahm die Büchergilde gewaltsam und in der Schweiz im Exil also. Dort wurde dann eine neue, von Berlin unabhängige Büchergilde gegründet. Nach dem Krieg dann gab es eine Neugründung in Frankfurt.
Frankfurt am Main. Also wir sehen, es steckt quasi das ganze Jahrhundert ja, deutscher Geschichte in der Büchergilde. Und trotzdem ist sie die einzige Buchgenossenschaft, die sich bis heute gehalten hat. Wie hat sie das geschafft?
Also die Geschichte, Sie hatten sie gerade beschrieben, ist wirklich eine sehr wechselvolle und man steht auch vor diesem 100-jährigen Jubiläum mit einer Mischung aus Freude und auch großer Ehrfurcht. All das, was diejenigen, die im Laufe dieser Jahrzehnte für die Büchergilde gearbeitet haben, was die sich haben einfallen lassen, um ihre Buchgemeinschaft auch immer wieder durch die Wirren der Zeit zu retten, ist schon eine enorme Leistung. Der Grund, warum es uns heute noch gibt, ich würde mal an erster Stelle sagen, es gehört ein ordentliches Quantum Fortune dazu. Also da ist mit Sicherheit auch Glück im Spiel, aber auch der Sachverstand, die Expertise all derer, die für die Büchergilde im Laufe der langen Jahre tätig waren. Und eines mit Sicherheit vom ersten Tag an bis zum heutigen, diese Liebe, diese Leidenschaft zu schön gestalteten Büchern mit guten Inhalten, darüber lässt sich trefflich diskutieren, aber offensichtlich war die Auswahl, die die Büchergilde über all die Jahre getroffen hat, doch so, dass die Mitglieder ihr entsprechend auch die Treue gehalten haben.
Ja, wenn wir auf die Auswahl blicken, da waren es in den ersten Jahren oft Reiseberichte, Abenteuerbücher, die waren sehr beliebt bei den Mitgliedern, aber auch Kochbücher stehen und standen hoch im Kurs. Also ich erinnere mich an das Kochbuch der Büchergilde mit wirklich ungewöhnlichen Rezepten wie Milz- und Hirnsuppe, Leberpudding.
Dieser Titel ganz wurde viel Butter, Frau Wilinski, ja, ein Klassiker. Ja.
Genau, ein Klassiker, der auch mehrfach nachgedruckt wurde. Ja. Jetzt ist es ja so, dass in Deutschland gibt es etwa 60.000 Neuerscheinungen im Jahr. Wie entscheidet die Büchergilde, welche Buchlizenzen sie kauft und wie sie dann eben damit ihr Programm gestaltet?
Ich darf ganz kurz noch an Frau Wilinski anknüpfen, weil es so ein Beispiel auch ist, wie wir Tradition und Moderne miteinander verbinden. Wir haben vor knapp 2 Jahren eine Rezeptbox herausgegeben und gestaltet, also angeknüpft an unsere Tradition, aber eben ganz moderne Rezepte mit tollen modernen Illustrationen. Das nur zum Thema, wie wir ticken, wie wir arbeiten, zum Thema Auswahl der Titel, die im Büchergilde-Programm erscheinen. Wir machen 4-mal im Jahr Programm. Es erscheint 4-mal im Jahr das Büchergilde-Magazin mit jeweils ca. 20 bis 25 ausgewählten Büchern. Die Entscheidung, ob und wie ein Titel ins Programm der Büchergilde kommt, ist eine tatsächlich klassische Teamentscheidung. Wir haben ein Lektorat, eine Programmabteilung, die Vorschläge erarbeiten und dann wird tatsächlich hier darüber diskutiert, welche Bücher es denn am Ende des Tages sein sollen. Und so entsteht jeweils 4-mal im Jahr ein Büchergilde-Programm.
Wie würden Sie da so diesen Mix beschreiben, der Ihnen vielleicht auch wichtig ist, um da auch ein eigenes Profil zu setzen?
Wir sind gestartet auch vor 100 Jahren als literarische Buchgemeinschaft, im Gegensatz zum Beispiel zur wissenschaftlichen Buchgesellschaft oder zur Herder Buchgemeinde, die sich ganz anderen Themen verschrieben hatte. Das heißt, die Literatur steht bei uns natürlich im Vordergrund in all ihren Ausprägungen, ob Romane, ob Lyrik. Die Illustration ist ganz, ganz wichtig für uns. Die Büchergilde steht ja für die Kunst der Buchillustration vor allem auch. Und wir haben aber vor allem in der jüngeren Vergangenheit uns auch sehr stark auf ein jüngeres Publikum, auch programminhaltlich konzentriert, weil wir, und da freuen wir uns sehr, in der Mitgliederzahl tatsächlich sehr stabil sind. Wir sind immer noch 60.000 Mitglieder in der Buchgemeinschaft. Und es liegt eben auch daran, dass uns mehr und mehr jüngere Menschen entdecken, also diese bahnbrechend altmodische Büchergilde für sich entdecken und feststellen, dass das große Freude machen kann, sich mit den Illustrationen, den illustrierten Büchern und dem, was wir hier tun, auch zu beschäftigen und dabei zu sein.
Aber gleichzeitig klingt ja dieses Abo-Modell der Büchergilde schon fast wie aus der Zeit gefallen. Also es ist ja folgendermaßen, wenn man Mitglied wird der Büchergilde Gutenberg, dann muss man keinen monatlichen Beitrag zahlen, sondern man ist dazu verpflichtet, sich in jedem Quartal ein Pflichtbuch auszusuchen. Sollte man nichts finden oder das vergessen, wird einem ein Vorschlag zugeschickt.
Die Verpflichtung ist der Begriff, den wir in der Kommunikation immer versuchen zu umgehen oder scheuen wie der Teufel das Weihwasser, aber es geht nun mal nicht. Ich sag mal so, Interessant finde ich, dass dieses Modell der Büchergilde mittlerweile 100 Jahre überstanden hat, weil es von Anbeginn an darin bestand, pro Quartal ein Buch bei der Büchergilde abzunehmen. Das war historisch tatsächlich auch so. Die Büchergilde hatte sogenannte Obleute, die teilweise mit dem Fahrrad in die Betriebe gefahren sind, um den Menschen am Arbeitsplatz ihr Quartalsbuch vorbeizubringen. Ne? So. Heute ist tatsächlich so, und das erlebe ich auf Messen, bei Veranstaltungen, Lesungen, Gesprächen, wenn die Frage aufkommt, was kostet es denn Mitgliedsbeitrag? Da dürfen wir dann sagen, nee, das kostet keinen Mitgliedsbeitrag. Es geht um 4 Bücher im Jahr. Und dann, und das macht auch Freude, kommt ganz häufig diese Antwort, ja, wie 4 Bücher und das war's dann. Dann mache ich das jetzt. Ja? So. Also wir haben es auch mehr und mehr mit Menschen zu tun, die sich tatsächlich von 4 Büchern im Jahr, weiß Gott, nicht abschrecken lassen.
Der Geschäftsführer der Büchergilde Gutenberg, Alexander Elzpass, hier im Lesenswert-Magazin. 100 Jahre alt ist die Büchergilde gerade geworden. Vielen Dank, Herr Elzpass, für das Gespräch und ja, herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum.
Herzlichen Dank und danke Ihnen.
Zum Jubiläum gibt es auch eine Ausstellung im Museum für Druckkunst in Leipzig und es gibt zahlreiche Feste und Veranstaltungen in den Partnerbuchhandlungen, wie zum Beispiel in der Buchhandlung Erlesenes und Büchergilde in Mainz. Außerdem erscheint eine Festschrift mit dem Titel Vorwärts mit heiteren Augen und auch der erste Band, der vor 100 Jahren erschienen ist, wird neu aufgelegt, der Erzählband mit heiteren Augen von Mark Twain.
Arrange them on the lawn where I would lie. And in the wind I'd taste the dreams of distant lives. And I would dress myself up in them through the night, while my folks would sleep in separate beds and wonder why.
Ist ihr persönliches Leben, aus dem Katja Oskamp viel für ihre Bücher zählt. 2019 zum Beispiel erzählte sie in Marzahn Mon Amour von einer Autorin, die als Fußpflegerin ihr Geld verdient, ein Job, den sie selbst ausgeübt hat. Ihr neues Buch Die vorletzte Frau handelt von einer jungen Frau, die einen deutlich älteren Schriftsteller liebt. Vielleicht ähnlich wie bei Katja Oskamps Verhältnis mit dem Schweizer Schriftsteller Thomas Hürlimann. An einigen Stellen kommt das Buch dem Leben von Oskamp so nah, dass es schwer ist, beides voneinander zu trennen. Das muss man aber machen, meint Alexander Wasner.
Dem passionierten Leser begegnen ja ständig Menschen, die sagen, sie kämen in ihrem Leben gar nicht zum Lesen. Aber dieses ihr Leben sei ja eh so spannend und voller Abenteuer, dass man es auch als Roman bezeichnen könnte, den sie natürlich mit Leichtigkeit schreiben könnten, wozu sie jedoch freilich nicht kämen. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Denn erst einmal muss jemand in der Lage sein, aus so einer Lebensmasse einen Roman herauszuschnitzen oder eine Schneise durch diesen Lebensdschungel zu schlagen, eine Perspektive zu finden, hinzuweisen auf erzählenswerte Details am Wegrand. Und genau darin ist die ostdeutsche Schriftstellerin Katja Oskamp eine echte Meisterin. In ihrem neuen Buch, Die vorletzte Frau, schlägt sie eine beeindruckende Schneise durchs eigene Leben und ein bisschen ist es die berühmte Schneise der Verwüstung. Katja Oskamp erzählt von einer Dichterliebe. Eine ostdeutsche Frau verliebt sich im Studium in den 19 Jahre älteren Dozenten, einen berühmten Schweizer Schriftsteller mit einem Hang zur Hochliteratur wie zu den besseren Kreisen. Er ist unglücklich mit einer hysterischen Schauspielerin liiert. Sie hat ein Kind mit einem Generalmusikdirektor, der zur Selbstinszenierung neigt. Die Szene, in der er auf einem Arm das gemeinsame Kind und in der anderen eine flammenschlagende Pfanne hält, ist ikonisch. Die literaturhistorische Institution Robert Musil, ja genau, der vom Mann ohne Eigenschaften, hat selten in ihrer Wirkungsgeschichte aphrodisierende Wirkung gezeigt. Aber zwischen der Heldin und Tosch funkt es ausgerechnet über die Erzählung Tonka. Sie schneidet nämlich eine Kopie der Geschichte zu Papierschnipseln, wirft die auf den Boden und fischt daraus dann wiederum einen Schnipsel nach dem anderen, um sie zu einer neuen Erzählung zu kompilieren. Dabei bückt sie sich. Er sieht ihren Hintern. Als er ihr das sagt, erwidert sie, ey, du verarschst mich. Und damit sind wir beim zentralen Thema, die Unterwerfung der Frau. teils gewollt, teils sozialisiert. Sie gibt sich den Männern unterwürfig, bückt sich, will die untere Hälfte vom Brötchen, saugt lieber den Boden, als den Staub von der Lampe zu wischen. Dem Mann dagegen, Tosch,
bereitete es Freude, ganz oben mitzuspielen. Der Sohn eines Politikers kannte sich aus mit den ungeschriebenen Gesetzen der höheren Kreise.
Oskams Buch »Die vorletzte Frau« wirkt beeindruckend ungestellt und würde als reine Geschichte einer Messalliance gut funktionieren. Aber es gibt noch eine weitere Ebene. Denn gleichzeitig ist das Buch ja nun mal nah am Leben Katja Oskams. Und der Held, der Tosch genannt wird, ähnelt schon sehr Thomas Hürlimann, dem Schweizer Großschriftsteller, der zum Beispiel durch Fräulein Stark bekannt wurde und von dem man weiß, dass er sehr lange mit Katja Oskamp zusammen war. Das Buch erzählt von seiner schweren, mehrfach lebensgefährlichen Krebserkrankung. Die Erzählung schmiegt sich so eng an die bekannten Fakten ihrer Biografie, dass man beim Rezensieren immer wieder zögert, ob man hier gerade ein Buch oder ein Leben bespricht. Aber das ist natürlich Unsinn. Zu besprechen gibt es nur das Buch. Das destilliert aus dem ganzen Leben eine Geschichte der Liebe, aber auch eine der Krankheit und der fortgesetzten Kränkungen. Das Lesen wird manchmal geradezu zur Zumutung. Will man wirklich wissen, was bei einer Prostataerkrankung im Bett passiert und an welcher Stelle der Werkbiografie ein Blasenverschluss steht? Die Krankheit tobt. Die Heldin wird zur Pflegerin. Das Oben und Unten gilt weiterhin. Sie opfert sich, er kämpft heroisch ums Leben. In dieser Phase fängt sie zunächst aus wirtschaftlichen Gründen und wegen einer Schreibblockade an, als Fußpflegerin zu arbeiten. Die Geschichten, die sie hört, schreibt sie natürlich auf. Es sind viele, während sie die Füße ihrer Klienten mitten im Hochhausghetto von Marzahn pflegt. Daraus wird eine Zeitungskolumne, danach ein veritabler Bestseller. Marzahn, Mon Amour. Aber da ist die Beziehung zwischen oben und unten, zwischen Ost und West, der Oskamp-Figur und der Hürlimann-Figur, kurz zwischen Mann und Frau, nach einem Dutzend Jahren zu Ende. Und man erfährt, warum der Roman »Die vorletzte Frau« heißt. Später, wenn man dieses Buch gelesen hat und anschließend über Katja Oskamps Bestseller wieder stolpert, werden diese Bücher einen Hauch dunkler. Die Erzählung von der Literaten-Messalliance verändert die Erinnerung an ihre Bücher, wenn man sie gelesen hat. So, und damit kommt dann noch eine Ebene dazu. Es ist halt auch, muss man in diesen in Ost-West-Dingen sehr aufgeladenen Zeiten noch einmal sagen, so, dass die Erzählung von oben und unten auch eine von Ost und West ist. Von westlicher Arroganz und östlicher Selbstverkleinerung. Und auf einmal blitzt die Idee auf, dass der Osten eventuell in seinen Ego-Problemen etwas geradezu Weibliches hat. Der Westen dagegen hier als untergehendes, altes, weißes Männersystem geschildert wird, die kapitalistischen Krisen also solche des Unterleibs sind. Aber da gerät das Buch in eine wohl besser literaturwissenschaftlich weiter zu verfolgende Sphäre. Es sind 200 Seiten, über die man auch länger nachdenken kann. Autofiktion und hochliterarische Verdichtung des gegenwärtigen Deutschlands, beides steckt in Katja Oskamps neuem Buch. Und auch noch ein gutes Stück Liebeskomödie. Man liest es gerne und manches bleibt sehr lange im Kopf.
Da steckt sehr viel Lesenswertes drin in dem neuen Roman von Katja Oskamp. Die vorletzte Frau ist bei Ullstein erschienen und kostet 22 Euro. Und Thomas Hürlimann, der Mann im Buch, hat das Manuskript übrigens gerne gelesen und ist auch mit der Veröffentlichung einverstanden. Da hat sich mein Kollege Alexander Wasner extra beim Verlag erkundigt. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Und das war das SWR Kultur Lesenswertmagazin an diesem Sonntag. Sie finden das Gespräch mit Dimitri Kapitelmann und zu 100 Jahre Büchergilde Gutenberg. Alle Beiträge und auch die ganze Sendung zum Nachhören in der ARD Audiothek und auf swrkultur.de. Um die Technik kümmerte sich heute Philipp Bell und die Redaktion dieser Sendung hatten Nina Wolf und ich. Ich bin Christine Hartauer und für heute verabschiede ich mich mit einem der größten Hits der 90er, Oasis Wonderwall. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.